Herzlich willkommen beim Management Late Night Talk mit
Tom Klein
und Dan Bauer.
Buongiorno, Tom.
Buongiorno, Dan.
Hi. Buongiorno.
Weißt du, was mir aufgefallen ist, Tom?
Was?
Das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Wir haben eine unfassbar geile Community.
Oh, das stimmt.
Also, das stimmt. Ich bin so beeindruckt davon, weil unsere Folgen im Schnitt zweimal pro Hörerin und Hörer gehört werden.
Wir sind letztens die Zahlen durchgegangen und das war faszinierend für mich.
Das ist so ein cooles Gefühl. Also an alle da draußen, die jetzt zuhören, an dich ganz persönlich gerichtet, vielen Dank, dass du so cool bist und so zuhörst und das, was Tom und ich hier machen, dir auch gefällt. Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Das beflügelt uns ja auch gleichzeitig wieder, ne?
Ja, was für eine Bestätigung. Also das ist kein Zufallstreffer, sondern jemand will sich wirklich die Folge anhören.
Wirklich, auch durch. Ja. Also ja. Ich freue mich ja total, dass wir nicht zu 20% oder 40% gehört werden, sondern auch durchgehört werden. Also ich
Zweimal.
So, zweimal, ja, das ist cool, wirklich. Also freue mich ja. Deswegen einen herzlichen Dank und schauen wir mal. Heute ist auch interessant, weil ich habe das Thema heute, dass ich beobachte, dass in Firmen ganz häufig die Fachkräfte geschult werden. Hinsichtlich ihrer Fachkräftetätigkeit, also ne, dass sie nochmal irgendwelche Skills dazu lernen, aber so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Grundkompetenz des Miteinanderlebens, des Menschseins und so weiter, immer irgendwie vernachlässigt wird, Schrägstrich, das gibt man in die Hände der Privatperson dahinter. So, ne? Also sowas wie Konfliktmanagement oder wie geht man mit anderen Leuten um oder wie lernt man Dinge oder also ne, ist ja auch eine individuelle Frage, wie lerne ich selbst persönlich und so weiter. Und ich ist so mein Eindruck, das wird irgendwie da draußen vernachlässigt und man sagt, ja, die Leute sollen sich hier, dann lernst du da Scrum oder sonst irgendeinen anderen Quatsch, den du fachlich aneignen kannst. Das ist ja alles schön, alles super, aber der Mensch dahinter, warum wird der nicht weiterentwickelt? Also warum legt man da keinen Wert darauf, die Leute weiterzuentwickeln? Was glaubst du?
Das sind Themen, die wir in der Schule lernen sollten, tun wir aber nicht. Und dann geht man davon aus, jeder erwachsene Mensch ist in der Lage, professionell zu kommunizieren, seine Emotionen zu regulieren, Konflikte zu managen und so weiter. Das sind professionelle Fähigkeiten, die muss man lernen. Ich habe von Schulprojekten inzwischen gehört, wo man tatsächlich mit gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel den Kindern beibringt, wie sie selber schlichten. Und da gibt es diese Matten, wo die Kinder einen Konflikt haben. Einer sagt Konfliktklärung oder setzen sie sich auf die Stellen. Ein Mediator nimmt seine Rolle ein und die Kinder lernen das. Aber das ist echt die Ausnahme. Das
ist die Ausnahme, ja.
Und dann kommen wir in Firmen und es leben Leute manchmal ihre unregulierten Reaktionen auf den Druck des Geschäftes aus. Und das kann teuer werden. Ja.
Ist es, und tatsächlich ist es ja auch gar nicht so üblich. Also ich meine, wenn du jetzt dich anschaust, du kommst in Unternehmen rein, allein als du Mensch gibst ja nicht nur in dem, was du tust, in der Organisationsentwicklung Impulse, sondern auch die Menschen an sich. Und das ist ja ein purer Glücksfall, wenn ich dich im Unternehmen habe. Aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der da draußen irgendeine Dienstleistung anbietet, auch gleichzeitig noch die Menschen dahinter mitnimmt und betrachtet. Da muss ich ja pures Glück haben.
Ja, wenn sie es gut machen, dann tun sie es. Und wie wir wissen, gibt es ja eine extreme Bandbreite an Qualität in unserem Beruf.
Dienstleistung, ja.
In unserer Dienstleistung. Und die besten Coaches, die ich kenne, die haben das alle drauf. Das heißt, die haben alle gute Ausbildung im Hintergrund. Und wenn sie ein Fachthema moderieren oder ein Workshop machen, dann nehmen sie die Menschen mit mehr oder weniger psychologischem Geschick. Und aber es gibt auch manchmal Firmen, die sagen, wir wollen das direkt geschult haben, dass unsere Leute das selbst machen können. Und das ist natürlich ein Glücksfall.
Vor allem, wenn du dir überlegst, also jetzt mal, jetzt muss ich wieder meinen Geschäftsführer spielen. Als Geschäftsführer interessiert mich die Person dahinter im besten Fall. Ich persönlich wünsche mir, dass mehr die Unternehmensführung betreiben, dass die mehr auf ihre Menschen achten. Ich kann aber auch verstehen, je größer dieses Unternehmen wird, desto undurchsichtiger wird es, weil du irgendwann die Marie von Harald nicht mehr unterscheiden kannst. Das ist völlig klar.
Ja.
Aber ich wünsche mir, dass man grundsätzlich mehr auf den Menschen zielt und auch den Menschen mehr beachtet und auch mehr Raum darin gibt. Ich glaube, dass dadurch Arbeitsplätze besser werden. Und wir haben ja letztens diesen Spruch gehört, dass Arbeit krank macht. Ich sage, das auf gar keinen Fall macht Arbeit krank, aber die Menschen dahinter und nicht die Arbeit selber, sondern die Menschen dahinter. Und wenn du in einem toxischen Umfeld bist, ja, macht schnell krank. Andererseits, mich persönlich, du weißt, was ich alles tue da draußen und du weißt, mich würde es todeslangweilen, wenn ich unterfordert wäre. Und das bin ich direkt schnell leider. Das heißt, auf mich würde das auch dann vom Arbeitsplatz her schwierig, weil ich dann entsprechend ein Bore-out hätte, sehr schnell. Dann ist das auch etwas, wodurch der Arbeitsplatz krank machen würde. Aber Arbeit per se macht nicht krank, sondern das Umfeld. Ich würde mir wünschen, dass Leute in der Unternehmensführung da mehr drauf zielen. Und jetzt mein Impuls an jene, die das mit den Menschen noch nicht so verinnerlicht haben und die einfach fachlicher unterwegs sind, objektiver unterwegs sind. Die KPIs dahinter, was ich mir allein durch die Prävention einsparen kann, weil Konflikte gar nicht erst entstehen werden, ist so viel mehr, als dass ich die paar Euro, die ich da für einen Berater bezahlen muss oder für einen Coach oder jemand, der entwickelt, das ist wirklich das heiße Luft im Vergleich.
Jetzt muss man sich mal vorstellen, was für ein irrsinnig komplexes Thema dahinter steckt. Also die Extreme sind, es gibt Firmen, die sagen, wir fördern die Entwicklung der Kommunikation und der Beziehungspflege in unserem Unternehmen nicht, weil es teuer ist und die Menschen sollen das selber können. Es gibt am anderen Ende der Skala Firmen, die ihren Mitarbeitern und Führungskräften unendlich viel Ressourcen zur Verfügung stellen, auch sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das kann auch schief gehen. Also eine Variante davon ist, dass man unendlich viele Workshops hat, wo Leute Probleme, die eigentlich auf einer anderen Ebene entstanden sind, versuchen, über persönliche Workshops zu klären. Das ist aber Geldverschwendung. Und man hat es ja prinzipiell mit dem Thema zu tun, dass es zwei Logiken in Firmen gibt, die man gleichzeitig managen muss. Also die eine ist die Leistungsorientierung, die Leistungslogik, wo es darum geht, dass man Ergebnisse produziert, Leistung erbringt, Ergebnisse bewertet. Und die andere, die quasi orthogonal dazu liegt, die quasi im Konflikt dazu liegt, ist unsere soziale Logik. Das heißt, wie gehen wir miteinander als Menschen um? Und das eine beißt sich mit dem anderen. Also wer sehr menschlich in der Firma unterwegs ist, vernachlässigt häufig die Ergebnisse. Und wer sehr leistungsorientiert ist, häufig mit harter Beurteilung und Druck, der macht das Soziale kaputt und damit aber auch die Leistungsfähigkeit kaputt. Und in diesem wirklich komplexen Spannungsfeld gilt es, kompetent zu werden. Und das ist meiner Ansicht nach eine Kernkompetenz von Führungskräften.
Absolut, ja. Es würde auch gleichzeitig bedeuten, dass unser Wunsch so ein bisschen mehr in Erfüllung kommt, dass Führungskräfte nicht qua Amt führen, sondern weil sie Führungspersönlichkeiten sind und deswegen in ein Führungsamt kommen. Das bedeutet gleichzeitig, dass du beide Felder in dir vereinen musst, sonst klappt das nicht.
Ja, und da kommt jetzt zum Beispiel bei Industrieunternehmen das klassische Problem, dass man den besten Teammitarbeiter zum Chef befördert.
Exakt. Oder weil er am längsten da war, habe ich auch schon erlebt in einer Firma.
Ja, dann hat man...
Weil er am längsten da war, deswegen befördert man den.
Ja, da haben wir die beste Fachkraft weniger und eine schlechte Führungskraft mehr, um es ein bisschen provozierend zu beschreiben, weil es zwei verschiedene Tätigkeiten sind. Und eine gute Führungskraft auf Teamleiterebene sollte natürlich Ahnung von der Materie haben und ist gut beraten, aus der Materie zu kommen. Aber die eigentliche Fähigkeit, die ist eine andere.
Absolut, ja. Und jetzt kommen wir wieder genau zu dem Punkt. Und ich glaube immer noch an, also nicht nur das Beraterparadoxon hinsichtlich, ich wähle mir Leute von draußen aus, sondern ich glaube, das zählt auch absolut nach innen. Das heißt, lass mal kurz definieren, woran erkenne ich denn als Führungskraft, welche Führungskraft ich bestellen müsste?
Ja, die meisten Führungskräfte stellen Führungskräfte unter sich ein, wie sie sind. Das ist wahnsinnig schwer, selbst mit bester Absicht, das nicht zu machen. Also jemand reinzunehmen, der ganz anders ist als du, aber auf seine Weise erfolgreich ist. Und das alleine fordert schon einiges an Selbstreflexion, einige Fähigkeit. Und
auch erlernen könnte mit Coaches.
Kann man, genau. Also wir werben etwas heute für die Coaching-Tätigkeit, die ist wirklich wertvoll.
Für die Guten.
Für die Guten. und nur die Frage ist, man ernennt Fachkräfte zu Führungskräften meistens in hierarchischen Systemen, wo Status über die Anzahl der Menschen, die du führst, geregelt wird, signalisiert wird. Was moderne Organisationen häufig machen, ist, sie trennen die Funktion. Das heißt, es gibt keine Führungskraft, die Fachexperte mehr ist, sondern du hast Product Owner, die Fachexperten sind, aber keine Führungsverantwortung haben. Und du hast Führungskräfte, die personalorientiert sind, die hoffentlich Menschenkenner sind und die mit dem System arbeiten insgesamt, also Organisationen und Menschen, die aber nicht unbedingt in der Tiefe beim Fach stecken. Und in dieser Trennung der Rollen gelingt das häufig, dass man menschenorientierte Führungskräfte in der Führungsrolle hat.
Ich wünsche mir auch, dass das da draußen in der Wirtschaft ein bisschen mehr so wahrgenommen wird, weil ich glaube daran, dass diese Arbeitsplätze, auch diese Stimmung, diese Haltung, die wir haben, diese Arbeitsplätze dadurch insgesamt wertvoller werden können und dass wir dadurch irgendwie Arbeit nochmal anders wahrnehmen können. Jetzt haben wir in den letzten Folgen auch irgendwie definiert, dass wir in so einem, was ist das, ein Switch oder gerade so an so einem Scheideweg stehen, wo wir entscheiden müssen, wo geht's jetzt hin? Und dass wir es quasi neu definieren dürfen. Wenn wir jetzt Wirtschaft neu definieren müssen oder würden und würden behaupten wollen, dass Erwachsene, weil sie erwachsen geworden sind und ein Alter erreicht haben, nicht per se erwachsen geworden sind oder nicht alles mitbringen, was man von ihnen erwarten müsste. Wenn wir jetzt mal ein neues Bild zeichnen für unsere Zukunft in 10 Jahren, was sollten Unternehmen jetzt tun, damit ihre Leute dahingehend besser werden, sie präventiver arbeiten, weniger Kosten durch Probleme und so weiter. Was sollten die jetzt gerade tun?
Also auf jeden Fall nicht mit der Gießkanne Führungstrainings machen, sondern schauen, wo wollen wir hin? Was für eine Organisation brauchen wir? Das heißt, wie muss sie strukturiert sein? Ja. Im guten Sinn Organisationsentwicklung machen. Zum Beispiel, wenn man merkt, dass die Welt immer vernetzter geworden ist und dass wir eine Organisation brauchen, die vielleicht in Kreisstrukturen, in sehr stark selbstorientierten Teams unterwegs ist, dann braucht man natürlich andere Kompetenzen, andere Profile für die Führungsrolle, die auch eine andere Definition hat, als in der klassisch stringent hierarchischen Organisation. Und wir sehen zum Beispiel am Fall Bayer, was jetzt gerade passiert, dass eine Firma mit 12 Hierarchieebenen vom neuen CEO, der sehr angetan ist vor dem Thema Humanocracy, anfängt, Hierarchieebenen abzubauen. Das trifft sehr, sehr stark die mittlere Führungsebene, weil deren Tätigkeit, so wie sie geprägt worden sind und das, wofür sie bezahlt worden sind, in dieser Art von Kultur nicht wirklich so sehr gebraucht wird. Das ist tragisch. Für die vielen Leute, die jetzt diese Rolle nicht mehr ausüben werden, die gehen müssen. Und gleichzeitig ist es die Heilung der Firma, weil die Firma eine neue Logik übernimmt und eine neue Dynamik bekommt. So, und jetzt Führungskräfte in dieser alten Rolle, für diese alte Rolle zu trainieren, ist nicht zukunftsweisend für die Firma, sondern es geht eher darum, dass die Firma weiß, wo sie hin will, im Sinne auch ihrer Rollen, und dass Menschen dann Unterstützung bekommen, um diese Rolle zu lernen. Ja, dass sie nicht alleine gelassen werden damit und dem Zufallsprinzip oder des persönlichen Talents überlassen wird. Das kann in kleinen Firmen gelingen, aber wenn man hunderte oder tausende Führungskräfte hat in der Firma, dann braucht man durchaus eine Unterstützung dafür.
Das Schöne daran ist, dass du genau auch damit das bestätigst, was ich jetzt letztens in dieses Springer-Buch gepackt habe, was ich gesagt habe, du darfst als Geschäftsführer auch an deine Seite jemanden ranholen, der dich dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen. Du musst das nicht alles alleine, dieses alleine entscheiden und ich muss das alles selber können und so weiter. Das ist ja gut vorbei. Ne? Das passt in unsere heutige Zeit ja gar nicht. Und das, was du gerade beschreibst, also stärkt nochmal diese Rolle, dass du als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer wirklich auch entscheiden darfst, wo geht es hin? Und das ist etwas, mich fasziniert das, ich stellt es auch immer mehr in der Wirtschaft fest, dass das so passiert und auch so wahrgenommen wird. Noch ein bisschen zögerlich, aber dieses, wir sind in der Geschäftsführung, um den Status quo zu halten, das bricht auf, weil das einfach auch in unserer Zeit nicht mehr funktioniert. Das finde ich total geil. Und dieses, du darfst entscheiden, was mit deinem Unternehmen passiert und darfst das auch entsprechend dieser Entscheidung entwickeln und darfst dir dabei jemanden an die Seite holen, der dich auch noch unterstützen kann. Das ist irgendwie für mich die Zukunft und mein Eindruck ist, du hast das gerade so bestätigt.
Ja, die Grenzen der Firma werden durchlässiger, das ist ja schon seit Jahren so. Und ich glaube, das hängt aber oft von der Kultur der Firma ab und auch von der Persönlichkeit des aktuellen Geschäftsführers. Ich bin gerade im Warmwerden, Kennenlernen für den ersten Auftrag mit einem neuen Kunden. Das ist ein Konzern im Ausland. Und was mir von der Change- und Strategieverantwortliche gesagt wurde zu dieser Firma, ist, dass unter dem letzten Geschäftsführer sie keinerlei externe Berater zu sich geholt haben. Weder Trainer noch Coaches. Es sollte alles aus eigener Kraft gemacht werden. Das hat seinen Charme. Ja, also es gibt ja das Gegenteilige. Ich kenne einige Konzerne, besonders Telekom-Konzerne. Da sind die meisten Projektmanager extern. Also da gibt es kaum noch interne Kompetenz. So extrem kann das werden. Und sie sagte mir aber, wie froh sie ist mit dem neuen Geschäftsführer, dass jetzt vielleicht ein paar Impulse von außen reingelassen werden können. Denn sonst schmort man im eigenen Saft.
Das ist, ja. Das ist das. Du bist in deiner eigenen Bias. Das kann seinen Charme haben, wie du sagst, ja. Aber um wirklich ein gutes Bild zu bekommen, brauchst du einfach die Seite auch von draußen. Ja. Deswegen haben wir ja mal gesagt, dieses Wingman-Prinzip, dass jemand mit dir mitfliegt, bedeutet ja, dass jemand auch dir zeigen kann, wie schaut dein Flugzeug während des Flugs von außen aus. Mhm. Das kann auch seinen Charme haben, weil wenn da ein Loch drin ist, siehst du es. Wenn du drin sitzt, siehst du das Loch nicht. Das
ist, ja, so ist es. Genau. Und das ist auch die Berechtigung der Rolle, der externen Rolle. Die ist einfach eine Rolle extern zum System. Sie ist nicht systemimmanent, von der Logik des Systems nicht befangen, durch die Grenzen der Art, wie man seine Zugehörigkeit zum System regelt, nicht betroffen, sondern sie kann wirklich von außen Impulse reinbringen und ganz besonders, wenn es um Transformation geht, auch ein bisschen Feuer reingeben und sagen, schau mal, so könnte es gehen und wir machen das und wir sind da für euch.
Habe ich auch selber festgestellt, ich habe jetzt ein Investor-as-a-Service-Programm durchgezogen. Das bedeutet, ich habe mich verhalten, wie als wäre ich in diesem Unternehmen investiert. Also as-a-Service quasi, man hat mich als Investor gebucht und ich habe mich verhalten, als wäre der Investor. Du stellst andere Fragen. Weil wenn du so tust, als wärst du der Investor, dann geht es da auch um dein Geld, dann stellst du andere Fragen. Und das ist explizit gewollt worden in diesem Fall und war hoch aufschlussreich. Hat auch für sehr viel, was für mich ein guter Indikator ist, für sehr viel stille Momente gesorgt. Weil ich dann wusste, ah geil, da ist ein Impuls, da habe ich was gesetzt und dann wird darüber nachgedacht. Und diese Stille, die dann entsteht, das war für mich so schön wahrzunehmen, weil diese Stille für mich Fortschritt bedeutete. Und danach ging es quasi wieder weiter. Dann war es wieder so ein bisschen still und dann ging es wieder weiter. Also diese Kreativität, die dabei entsteht, auch ist total spannend. Und deswegen, also ich bin auch ein Fan von, hol dir so Impulse von draußen, weil solche Fragen stellt dir jemand von drinnen nicht. Oder, auch noch wichtig, auch wenn du uns beide anschaust, wir sind ja gut drauf und gesettelt mit dem, was wir da machen. Wir dürfen auch solche Fragen stellen, weil wir nicht damit rechnen müssen, dass wir deswegen rausgeschmissen werden, weil man uns quasi auch ja auch fragt, ne? So,
Ja.
Weil man die Ehrlichkeit, also weil man das auch haben will.
Ja, und wenn du auf der Strategieebene unterwegs bist sowieso, das gibt ja dieses Innovators Dilemma von Clayton Christensen.
Exakt, ja.
Das beschreibt, wie schwer es ist, von innen dich selbst zu disruptieren. Und wenn es wirklich darum geht, sich eine neue Welt anzupassen, dann ist der externe Impuls da manchmal sehr wichtig, weil da gibt es keine Denkverbote. Und einer sagt ja selbstverständlich, ihr macht das zu, ihr ändert das, ihr baut hier was auf. Und die Herausforderungen, die mit einhergehen, die handhaben wir so und so oder wir finden das gemeinsam raus, aber die Unbefangenheit zu haben, so schwerwiegende Dinge zu sagen und das Gespräch in Gang zu bringen, dazu braucht es fast per Definition einen externen oder einen neuen, der von außen kommt.
Genauso ein externer Impuls kann dieser Podcast sein, deswegen alle, die jetzt zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt. Das ist etwas, was uns glücklich macht. Vielen Dank.
Ich danke dir, Dan. Bis zum nächsten Mal.
nächsten Mal, Tom. Ciao. Ciao.